Deutschlandfunk Kultur Interview.
Frau Taschdemir, wir wollen auch noch mal ein bisschen zurückschauen auf diese vergangene Woche und da kommen wir natürlich an einem Mann nicht vorbei.
We are going to energize the country. We're going to get Brexit done on October the 31st. We're going to take advantage of all the opportunities that it will bring in a new spirit of can do. And we are once again going to believe in ourselves and what we can achieve. And like some slumbering giant, we are going to rise and ping off the guy ropes of self-doubt and negativity.
Das war er kurz nachdem bekannt wurde, dass er diese Tory-interne Wahl, die Wahl der Konservativen, gewonnen hat. Wir werden aufwachen wie ein schlafender Riese. Wir werden das Land aufwecken und wir werden wieder an uns glauben. Das ist die Zusammenfassung. Man hat das auch ganz gut rausgehört. Mittlerweile ist er Premierminister. Was ist Ihr Eindruck von diesen ersten Tagen?
Ich musste gerade an Dieter Thomas Heck denken. Er kann unheimlich schnell sprechen. Also der Dieter Thomas Heck ist der britischen Politik, der Aufsteiger momentan. Ehrlich gesagt, bisher habe ich mich eher immer über ihn lustig gemacht, wenn ich noch Fotos sah oder wenn es gab so einen lustigen Zusammenschnitt in den sozialen Medien, was er alles an sportlichen Höchstleistungen gebracht hat. Aber ich glaube, man darf ihn nicht so wirklich unterschätzen und er ist aus einem Elite, also einem Elite-College entsprungen, kommt aus einer sehr elitären, konservativen Familie, kann wohl sehr, sehr schnell denken und sehr gut argumentieren. Also in dem Sinne, es wird spannend, was da kommt. Und was ich auch erfahren habe diese Woche, ich habe so ein bisschen mitbekommen, was die türkischen KollegInnen schreiben. Und zwar hat eine regierungsnahe Zeitung vermeldet, ein Osmanensohn ist jetzt an der Macht in Großbritannien.
Okay.
Sein Ururgroßvater war nämlich osmanischer Innenminister. Also er hat türkische Wurzeln. Und sein Großvater hat sich damals, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der hat sich auf jeden Fall einen englischen Namen geben lassen, also Wilfred Johnson.
Mhm.
Und genau, dann können die Türken momentan auch ein bisschen stolz sein.
Das ist ja wieder was Neues gelernt.
Genau.
Die Frage ist natürlich, wie lange die Briten stolz sein werden jetzt im Moment. Die Mehrheit, die er da im Parlament hat, ist hauchdünn. Die Opposition will im Endeffekt, wenn sie es könnte, sofort Neuwahlen. Die Frage wäre, ob die Opposition bei diesen Neuwahlen irgendetwas gewinnen würde, genauso wenig wie die Tories. Deswegen wird es höchstwahrscheinlich erst einmal keine Neuwahlen geben. Die Frage ist natürlich, was heißt das für den Brexit? Boris Johnson sagt, der 31. Oktober, egal was kommt.
Halloween.
Glauben Sie ihm?
Ich musste sofort an Halloween denken und dachte, auch ein schönes Bild. Der zieht's durch. Wirklich.
Ja?
Ja, er zieht's durch. Also wenn, dann kann er sich so sichern, also weiterhin an der Macht sichern und seine Macht sichern. Und deshalb denke ich schon, dass er es durchzieht mit Aufbiegen und Brechen und gegen alle Konventionen.
Und die Europäische Union, die ja keinen harten Brexit will, das heißt, die, wenn ich dann ihrer Denke folge, würde vielleicht irgendwann doch noch sagen, na dann verhandeln wir eben doch nochmal ein Stück weit weiter. Weil das haben sie ja eigentlich sofort, nachdem er Premierminister geworden ist, sofort gesagt, wir haben ein Abkommen, das könnt ihr, dem könnt ihr zustimmen, aber ansonsten danke.
Ja, ich weiß gar nicht, wie schwierig das sein wird, mit dem neuen Premier zu verhandeln, weil, wie gesagt, er hat eine Agenda und er möchte sie durchsetzen. Und das Lustige ist ja, wenn man so mit alten Wegbegleitern und so weiter spricht oder darüber liest, dann sagen die auch, keiner aus seinem Umfeld weiß eigentlich, was er vorhat. Und das ist das Interessante an ihm. Und das war ja auch bei Theresa May genauso, dass sie eigentlich ziemlich verschlossen war. Er ist überhaupt nicht verschlossen, also er ist sehr outgoing. Und aber trotzdem weiß man nicht, was bei ihm passiert, gerade im Kopf. Und ich vermute wirklich, dass er das durchzieht. Also wirklich gegen jegliche Verträge und so weiter. Also das wird für ihn der Punkt sein. Also so wie bei Trump die Mauer, würde ich sagen, ist es bei Johnson der Brexit.
Und so wie bei Trump muss ich gerade daran denken, dass Sie ja gerade auch gesagt haben, es gibt ja auch unglaublich viele Dinge, bei denen man sich über Boris Johnson lustig machen kann. Mhm. Das ist ja genauso wie bei Trump gewesen. Auf einmal sind alle aufgewacht und Trump war US-Präsident.
Mhm.
Glauben Sie, dass wir Boris Johnson insofern auch ein bisschen unterschätzen?
Unterschätzen glaube ich nicht. Also er setzt es auch so ein bisschen drauf an, glaube ich. Also ich denke schon, dass er wirklich ein sehr, sehr witziger Mensch sein kann und sehr auch mit sich selber, also auch über sich selber lachen kann. Aber das ist ja dann auch, ich weiß nicht, ob das eine Masche ist. Ja, also, dass man immer denkt, ha, den witzig und man unterschätzt ihn vielleicht leicht und dann kommt er aus der Deckung und ja, zieht dann seine Agenda durch. Also, das wäre dann in dem Fall Brexit. Und ich würde ihn eben dadurch, dass ich Trump geschult bin und Erdogan geschult bin, würde ich ihn überhaupt nicht unterschätzen wollen.
Die Frage, die sich mir ebenfalls noch gestellt hat, wenn es um Boris Johnson ging, war die Frage, welche Rolle eigentlich die Medien spielen in der Betrachtung von Politikern. Weil natürlich auf der einen Seite in den letzten 3 Jahren ist viel darüber geredet worden, wie langweilig doch Theresa May wäre. Und jetzt haben wir diesen Entertainer. Wie bewerten Sie das? Sie sind ja nun selber auch Publizistin. Wie schauen wir als Medien auf diesen, auf dieses seltsame Bild von Politikern? Wir wollen Entertainer, aber wenn sie dann entertainen, dann ist es uns dann doch auch sehr schnell wieder zu viel.
Ja, ich glaube, das ist, es beginnt gerade ein Umdenken, habe ich das Gefühl. Und zwar in dem Sinne, dass wir lange abgebildet haben, was, oder dass Kolleginnen und Kollegen lange abgebildet haben, was denn jetzt gesagt wurde. Also Trump will das, Trump will dies. Genau das Gleiche auch bei Erdogan. Also Erdogan war immer für eine gute Schlagzeile gut, aber viel wichtiger ist zu gucken, okay, was hat das für Auswirkungen und wer ist von diesen Entscheidungen eigentlich betroffen? Und der Augenmerk oder das Augenmerk ist zurzeit wirklich bei, also vor allem bei amerikanischen KollegInnen kriege ich diese Diskussion mit. Also Jay Rosen, der Journalistikprofessor an der New York University, plädiert gerade dafür, dass sich politische KorrespondentInnen auf jeden Fall mal überlegen sollten, in welcher Form sie ihre Berichterstattung setzen und wie sie framen, also wie sie die, wie sie das Setting herstellen in ihren Geschichten. Und ich finde, das ist eine total spannende Diskussion, um zu gucken, wie gehen wir um in diesen Zeiten und gucken auch mal in uns und auch in die Redaktion, ist es jetzt wichtig, was er gesagt hat? Was ist, wenn er nachts um 2 twittert? Wollen wir das eigentlich in den Nachrichten haben oder sagen wir einfach, nee, wir gucken da jetzt mal ein bisschen genauer hin und lassen den weiter twittern? Oder lassen eben populistische Sprüche erstmal außen vor und gucken, was hat das für Auswirkungen? So, und das finde ich total spannend, dass da gerade so ein Umdenken geschieht.